Über die Folgen von Pornografiekonsum unter Jugendlichen wurde bereits viel berichtet und geforscht. Mittlerweile häufen sich aber auch Fälle, wonach schon im Grundschulalter explizite Pornografie rezipiert wird. Die Frage lautet nun, welche Auswirkungen und pädagogischen Umgangsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Wir haben deshalb Professor Konrad Weller zum Gespräch eingeladen. Er ist Professor für Psychologie und Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg und hat sich in seiner Forschung bereits mit dem Pornografiekonsum von Grundschulkindern beschäftigt. Daneben war er damals auch als Berater bei Pro Familia tätig. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben. Als angehende Grundschullehrkraft habe ich bereits mehrfach von Fällen gehört, in denen Kinder bereits in der Primarstufe mit Pornografie in Kontakt kamen, wie zum Beispiel durch Handyvideos auf dem Pausenhof. Und während der Vorbereitung zum Thema fiel uns aber auf, dass die Rezeptionsforschung diese Alterskohorte bisher völlig ausgeblendet hat. Wie lässt sich das denn erklären?
Naja, wir haben ja in den letzten Jahren einen großen Technologieschub, ne, im Bereich der Medien gehabt. Die Endgeräte haben sich verbessert. Und trotz allem ist es so, dass das Einstiegsalter in die Internetnutzung, also verbunden mit den entsprechenden Endgeräten, Smartphones und so, dass das im Grunde erst jenseits des Grundschulalters liegt. Es gibt natürlich da eine gewisse Vorverlagerung und insofern ist es jetzt einfach historisch dran, dass man sich auch mit Grundschulkindern ihrer Internetnutzung und auch mit den entsprechenden Inhalten, die explizit sexuelles beinhalten, auseinandersetzt.
Wie viele Kinder kommen denn so schätzungsweise bereits im Grundschulalter mit den pornografischen Inhalten in Kontakt?
Da kann man jetzt nur so schätzen. Man weiß es, dass so etwa die Hälfte der 14-Jährigen schon explizite sexuelle Inhalte rezipiert hat, meistens einmalig. Und man kann davon ausgehen, dass es also auch jetzt im Grundschulalter schon vielleicht 10, 20, 25% betrifft.
In einem Artikel aus dem Jahr 2010 sprechen Sie davon, dass bereits im Kindesalter Skripte erworben werden, die das spätere Sexualverhalten prägen. Welchen Einfluss kann ein früher Erstkontakt mit Pornografie auf den Aufbau solcher Skripte haben?
Die Skripte, die entstehen natürlich vor allen Dingen durch das alltägliche Leben, durch den familiären Umgang, durch Gespräche, durch den Umgang mit Erziehern. Insofern beginnt die Skriptentwicklung immer schon, sagen wir mal, prämedial, also in dem frühen Alter, wo jetzt der Internetzugang noch gar nicht da ist. Also es ist immer was da, an Skript, an Love Map, an Idee, was Sexualität ist. Und da kommen jetzt verschiedene Medienbotschaften hinzu. Und wenn die Medienbotschaften vielleicht besonders krass sind, dann werden die nicht in das Skript passen und irgendwie abgewehrt. Und im negativsten Fall gibt es vielleicht eine kleine Traumatisierung. Da geistern irgendwelche Bilder in den Hirnen der Heranwachsenden herum und können nicht gut verarbeitet werden. Und dann wäre es eben wichtig, aus einer pädagogischen Sicht, dass man solche Verstörungen kommunizieren kann. Also Medienbotschaften wirken immer durch sogenannte Postkommunikation, also durch Gespräche darüber.
Jetzt ist es ja auch oft so, dass die Eltern dazu tendieren, so Themen reflexartig zu verdrängen. Wie könnten wir Lehrkräfte denn jetzt Pornografie im Unterricht thematisieren, ohne einen Konflikt mit den Eltern zu provozieren?
Also ich denke, dass gerade im Bereich der Medienerziehung es auch gut ist, das zu berücksichtigen, was man so in der Pädagogik den Situationsansatz nennt. Ich denke, Lehrkräfte tun gut daran, dass sie offene Augen haben für das, was Kinder tun, dass sie gucken, inwieweit Medien genutzt werden, dass sie das Gespräch suchen. Und ich denke, mindestens ebenso wichtig wie der Kontakt mit den Schülern in dieser Hinsicht ist der Kontakt zu den Eltern. Also in Elternabend vielleicht unter Einbindung von professionellen Medienpädagoginnen. Das ist, denke ich mal, das A und O. Also auf jeden Fall geht es nicht ohne die Eltern. Die sind ganz wichtig und im Punkt um Medienkompetenzentwicklung und Medienerziehung die primären Personen. Ich will jetzt nicht die Verantwortung von Grundschullehrern wegnehmen. Die sollten reflektiert sein, aber sie sollten sich genauso darüber im Klaren sein, dass es nicht ohne die Eltern geht.
Sie waren ja selbst als Berater für Pro Familia tätig. Inwiefern ist es auch sinnvoll, externe Expertise in die Schule zu holen bei solchen Fällen?
Also ich halte diese Kooperation für außerordentlich wichtig und sinnvoll. Also überhaupt eine sozialpädagogische Flankierung von Schulpädagogik. Da gibt es Gewaltprävention, da gibt es das Thema Drogen und eben die ganze Frage der Medien und der Medienkompetenzentwicklung und die Frage der sexuellen Aufklärung. Das sind alles Dinge, wo es externe Expertise gibt. Ich will damit überhaupt nicht in Abrede stellen, dass viele Lehrerinnen auch selber gut in der Lage sind, mit diesen Themen umzugehen. aber es gibt eben ein paar strukturelle Vorteile, die Externe haben, ne? Gerade wenn es um solche intimen Dinge geht, wie Sexualität, da ist manchmal jemand, der eben nicht in den Sanktionszusammenhang mit den Schülern steht.
Stellen wir uns kurz eine Szene vor. Ein Drittklässler zeigt einigen seiner Mitschüler auf dem Pausenhof einen Videoclip aus einem Porno und die Lehrkraft bekommt dies dann mit. Welche Möglichkeiten hat sie, das Ereignis im Unterricht zu verarbeiten mit den Schülern?
Naja, ob es unbedingt im Unterricht verarbeitet werden muss, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall muss natürlich der betreffende Schüler darauf hingewiesen werden, was er tut, ja, und dass es nicht rechtens ist, was er tut, ne? Und er muss darauf hingewiesen werden, dass er die Grenzen anderer entsprechend zu achten hat. Und ich denke, dass auch die Eltern entsprechend informiert werden müssen. Also ich denke mir, dass es wichtig ist, jetzt in Bezug auf Medienkompetenzentwicklung, dass man mit den Heranwachsenden relativ frühzeitig festlegt, wie die Spielregeln im Netz sind. Also Grenzen setzen, Regeln aufstellen und auch dafür sorgen, dass die kollektiv beachtet werden. Das scheint mir das Zentrale.
Jetzt scheint es ja bei den Lehrkräften oft zwei Extrempositionen zu geben. Die einen versuchen alles, um den Kontakt mit pornografischen Inhalten komplett zu verhindern. Die anderen lassen sie einfach machen und ignorieren möglicherweise die Gefahren. Welcher Weg ist nach Ihrer Meinung der geeignete?
Also ich halte persönlich überhaupt nichts von so Sachen der Bewahrpädagogik. Kinder sind neugierige Wesen und die sollen sich ihre Neugier erhalten. Und diese Neugier macht natürlich vor dem Bereich der Sexualität nicht halt. Also ich denke nicht, dass es darum geht, Erfahrungen bewahrpädagogisch zu verhindern, sondern dass es darum geht, zu verhindern, dass diese Inhalte sich negativ auswirken, entwicklungseinschränken, dass die traumatisieren. Und dazu braucht es ein gutes Vertrauensverhältnis. Und ganz wichtig ist natürlich jetzt auch nicht, sagen wir mal, den Schüler oder die Schülerin zu verurteilen, aber sagen, das offene Gespräch auf einer vertrauensvollen Grundbasis, das ist für mich das Auto.
Das war im Gespräch Professor Konrad Weller. Er ist Professor für Psychologie und Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.